Heute im Glashaus möchte ich über ein besonderes Jubiläum sprechen. 125 Jahre Iserlohner gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, die am 28. Dezember 1891 gegründet wurde. Und um mehr zu erfahren, habe ich die Gelegenheit, mit Olaf Pestel, Geschäftsführer der IGW Iserlohn, zu sprechen und treffen uns gleich am Gebäude Bergwerkstraße 20 in Iserlohn. Wir sind jetzt hier an der Bergwerkstraße 20, eins der ersten Häuser, die damals gebaut worden sind. Herr Pestel, zum Gebäude Bergwerkstraße 20, was gibt's da zu sagen?
Ja, wie Sie gerade eigentlich schon auch richtig ausgeführt haben, es ist eines der ältesten Gebäude, was wir im Bestand haben. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass die Gesellschaft ja bereits 1891 angefangen hat zu existieren. Und es ist ja die berechtigte Frage, was ist eigentlich in den ersten 14 Jahren passiert, außer dass man versucht hat, Geld zu sammeln und zusammenzusparen, hat man tatsächlich auch in den ersten Jahren und im ersten Jahrzehnt bereits Wohnungsbau betrieben. Allerdings interessanterweise eben damals zum Verkauf an Arbeiter. Das finde ich so in der Rückbetrachtung ganz spannend, weil der erste Wohnungsbau tatsächlich kein Mietwohnungsbau gewesen ist, sondern tatsächlich ein Eigentumswohnungsbau, um die Arbeiter mit entsprechend gutem Wohnraum auch zu versorgen.
Die Geschichte der IGW begann ja schon 1860, wenn man es genau betrachtet, und hatte eine relativ schwere Geburt, derweil es ja ganz viele Jahrzehnte, ja bis 1891 gedauert hat, bis dann tatsächlich die Gründung stattfinden konnte. 22 Jahre hat es also dann gedauert, bis zum 28. Dezember 1891. Da wurde dann die IGW gegründet. Zum geschäftsführenden Ausschuss gehörte damals Otto Auer, Adelbert Sudhaus und Theodor Quinke. Otto Auer war Kommerzienrat, Sudhaus und Quinke Fabrikanten.
Ja, ganz genau. Die IGW ist entstanden aus einem Zusammenschluss von Fabrikanten, die ganz gezielt für ihre Arbeiterschaft zunächst einmal für angemessenen Wohnraum sorgen wollten in dieser Stadt. Und erst sehr viel später ist dann irgendwann die Stadt Iserlohn mit in die Gesellschaft eingestiegen. Aber im Ursprung sind wir ein rein privat gegründetes Unternehmen.
Herr Pestel, wir sind ja jetzt in der Bergwerkstraße, Haus Nummer 20. 1905 entstanden. Wie ist da die Baugeschichte?
Ja, 1905 gebaut, auch gezielt für Wohnungsbau zur Verfügung gestellt. Also das, was wir heute an Nutzungen vorfinden mit einer Physiotherapie, ist erst sehr, sehr viel später entstanden. Es war immer geprägt, das Objekt, durch sehr kleine, unterteilte Wohneinheiten. Und man hat eigentlich erst im Jahr 2005 mit der letzten Kernsanierung des Gebäudes einen Aufzug eingebaut, der eben es ermöglicht, die einzelnen Etagen barrierefrei zu erschließen. Und es ist dadurch gelungen, auch in dem Zuge größere Wohneinheiten zum Teil zu schaffen, als die, die historisch im Gebäude vorhanden waren.
Und wie ich gesehen habe, sind auch Balkons angesetzt worden.
Ja, das machen wir überall da, wo die Möglichkeit gegeben ist, versuchen wir schon auch den Mieterinnen und Mietern Balkone zu ermöglichen, weil das natürlich eine absolute Wertsteigerung auch mit sich bringt und absolut zum Wohlbefinden der Mieterinnen und Mieter beiträgt.
Grandios ist dieses Treppenhaus. Was ist das für ein Stil?
Ja, es ist der berühmt-berüchtigte Gründerzeitstil, wo wir sehr viele Objekte in Iserlohn, aber auch in anderen südwestfälischen Städten haben. Gründerzeit ist eben so ab Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg in die 20er Jahre noch hinein. Und es ist eine Zeit gewesen, in der man sehr grundsolide gebaut hat, aber sich auch durchaus noch den Luxus erlaubt hat, bestimmte Großzügigkeiten beim Bauen mit vorzusehen. Eben zum Beispiel durch ein sehr imposantes Treppenhaus, aber auch
mit Holzhandläufen.
Genau, aber auch durch gewisse Verzierungen an den Außenfassaden. Wir finden zum Teil noch Stuck. Und vielleicht an dem Gebäude sogar noch nicht mal so ganz ausgeprägt, aber an vielen anderen Gebäuden, die die IGW auch im Eigentum hat, das in der Duisbergstraße ist oder in anderen Bereichen, insbesondere in den Innenstadtbereichen, wo wir sehr viel von dieser Gründerzeitsubstanz haben, gibt es eben auch viele Gebäude, die sehr stark mit Stuckverzierungen versehen sind.
Wenn man in die Historie der Iserlohner gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft guckt, dann sieht man, dass in der Zeit von 1892 und 1913 die Mendener Chaussee, die Bonnstedt-, Pütter- und Bergwerkstraße, die Höbel- und Elisabethstraße sowie der Schlittenhofer Weg entstanden ist. War damals auch der Grund für Arbeiterwohnungen bereitzustellen in der Stadt Iserlohn?
Ja, das muss man absolut unterstreichen. Also das war mit Sicherheit in den ersten Jahrzehnten die Antriebsfeder, warum überhaupt die Gesellschaft gegründet worden ist. Und auch in den ersten Jahrzehnten hat sich der Schwerpunkt der Tätigkeit hauptsächlich auf dieses Themenfeld beschränkt.
Ja, dann kam 1914 bis 1923 die schlechte Wirtschaftslage und der Erste Weltkrieg begann. Und dann war es natürlich vorbei mit Wohnungsbau.
Ja, die Weltwirtschaftskrise hat Frau Iserlohn natürlich auch nicht Halt gemacht. Und es ist richtig, dass insbesondere die 20er Jahre durch eine sehr verhaltene Geschäftspolitik geprägt gewesen sind. Und das fing erst langsam an, dass sich das erholte Anfang der 30er Jahre, wo man dann wieder bewusst auch gezielt in den Gebäudeneubau gegangen ist und die Geschäftspolitik vor dem Ersten Weltkrieg wieder aufgegriffen hat.
1924 begann dann wieder der Bau von Mietwohnungen. Und wenn man so sich so die 30er bis 39er Jahre anguckt, dann sind da die Projekte Dröscheder Weg, Bömbergring, Wöstestraße, Obergrüner Kommunalweg, Brandkopf, Feldstraße, Meisenweg, Höfel und Schmiedstraße entstanden.
Ja, ganz genau. Also das, was ich gerade schon sagte, es ist eine Fortführung gewesen der Wohnungsbaupolitik, die bis auch zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges von der Gesellschaft realisiert worden ist. Interessanterweise ist auch in der Zeit parallel bereits der Schlieperblock entstanden, der uns ja heute noch beschäftigt. Allerdings nicht als IGW-Siedlung, sondern zunächst einmal als städtische Siedlung in den Jahren 1928 bis 1932.
Mit einer besonderen Geschichte auch.
Mit einer sehr besonderen Geschichte, die von Anfang an im Grunde genommen auf sehr rationales Bauen, kostengünstiges Bauen setzte, weil man sehr schnell Familien umsiedeln musste, die in der Iserlohner Innenstadt wohnungslos geworden waren aufgrund der Baufälligkeit der Bausubstanz, wo sie untergebracht waren. Und man musste sehr schnell Lösungen finden und das ist dann tatsächlich experimentell auch am Schlieperblock passiert. Die IGW hat diese Siedlung dann 1942 von der Stadt übernommen.
Spannend, 125 Jahre Geschichte. Und immer wieder auf der Suche nach Lösungen für bezahlbaren Wohnraum. Ja, und ganz spannend ist ja auch, wenn man in so einer Historie liest, dass ja man auch mit verschiedenen Zahlungsmitteln zu tun hat. Es geht von der Reichsmark los, wo 1941 das Kapital der IGW auf 1,45 Millionen Reichsmark erhöht wurden. Und damals war der Bestand 69 Häuser und 303 Wohnungen. Nun wissen wir ja auch, dass in dieser Zeit die Menschen nicht immer bezahlen konnten.
Ja, natürlich. Aber da würde ich auch sagen, da sollte man nicht nur den Blick in die Historie werfen, sondern das ist eigentlich unser Tagesgeschäft. Also natürlich versuchen wir gerade, das Thema bezahlbares Wohnen nach vorne zu bringen und haben uns das auf die Fahne geschrieben, auch heute noch. Es ist nach wie vor sehr ambitioniert, sehr weite Teile der Bevölkerung mit angemessenem und gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Und auch dieses Thema hat natürlich dann manchmal seinen Gegenpart darin, dass diejenigen, die nur über nur sehr wenig Einkommen verfügen, dann auch manchmal in die Situation kommen, dass es schwierig ist, sich davon am Wohnungsmarkt zu versorgen.
Ja, und dann gibt's natürlich auch 41 und später die Zeit, wo es einen kompletten Stillstand in der Bauunterhaltung und dem Bauen überhaupt gab, wegen des Zweiten Weltkrieges. Und ab 1947 wurde das Stammkapital dann auf 1,5 Millionen Reichsmark erhöht. Das musste doch dann aus der Stadtkasse kommen, oder wo kam das her?
Ja, zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich schon so, dass ein Großteil dann aus dem Stadtsäckel kam, weil die Stadt Iserlohn hat sich dann auch eben in die Gesellschaft eingekauft. Sie hat Grundstücke eingebracht, sie hat Gebäude mit eingebracht. Eben das Beispiel des Schlieperblocks zeigt es ja, dass dort auch Gebäude mit in das Gesellschaftsvermögen übergegangen sind. Und es war aber nicht nur so, dass die Geschäftspolitik unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg dadurch geprägt war, dass man natürlich die Jahre des Weltkrieges und auch kurz davor kaum noch Instandhaltung betrieben hatte. Gleichzeitig dann war man natürlich vor riesigen Herausforderungen in den 50er, später dann auch in den 60er Jahren, möglichst schnell, möglichst viel Wohnraum für Zuwanderer zu schaffen. Und das in einem ja sehr zügigen Tempo, weil natürlich die Intervalle, wo dieser Druck insbesondere auf dem Wohnungsmarkt enorm war, immer kürzer wurden.
Ja, eben auch durch Flüchtlinge.
Insbesondere hervorgerufen natürlich durch die Flüchtlinge, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg, die Flüchtlingswellen, die dann auch in Iserlohn ankamen.
Blicken wir zurück auf das Jahr 1966, da war die Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft 75 Jahre alt. Der Bestand waren damals 2009 Wohnungen. Mit wie vielen Menschen stemmen Sie denn diese Vermietungsarbeit und diese Projektarbeit?
Ja, das kann ich natürlich nur aus dem aktuellen Bestand heraus, Personalbestand heraus beurteilen. Da muss man aber sagen, wenn man das zurückbetrachtet, ist das sicherlich immer mal wieder Schwankungen unterworfen gewesen. Allerdings haben wir einen Bestand hier in der Verwaltung, der sich ungefähr auf 20 Arbeitskollegen verteilt und sicherlich auch zu dem Zeitpunkt in der Größenordnung vorhanden war, vielleicht sogar etwas weniger. Früher hatten wir nur noch einen wesentlich größeren Regiebetrieb, weil wir zu dem Zeitpunkt auch die ganzen Grünflächen noch selbst gepflegt haben, was heute durch Dienstleister bewerkstelligt wird.
Ja, dann 100 Jahre, 1991, und da war der Bestand 31 Wohneinheiten und die Treppen- und Rahmenstraße kam dazu. Das sind ja nun auch zwei ganz bekannte Iserlohner Straßennamen. Wenn Sie so auf die Vermietung blicken und auf die Menschen, die Mietwohnungen brauchen, hat sich da in dem 100-Jahr-Bereich was verändert?
Ja, sicherlich. Die Nachfragestrukturen haben sich immer wieder verändert im Laufe der Jahrzehnte. Man darf nicht vergessen, dass insbesondere die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich dadurch geprägt war, dass sehr, sehr viel Bundesfördermittel, aber auch Landesfördermittel in die Bereitstellung von Eigentum gingen, also privates Grundeigentum zu fördern, Wohnungsbau, Ein- und Zweifamilienhäuser, da sind die ganzen Neubaugebiete auch in dieser Stadt entstanden. Und das hat natürlich auch Auswirkungen gehabt auf die Bestände der Wohnungsbaugesellschaften. Die Nachfragestrukturen haben sich sehr stark verschoben. Wir sind nach wie vor mit unserem sozialen Auftrag unterwegs, eben möglichst breite Bevölkerungsschichten auch mit Wohnraum zu versorgen. Aber es ist weitaus differenzierter geworden, als das vielleicht noch in den 30er, 40er Jahren gewesen ist, wo man tatsächlich zunächst einmal hauptsächlich sein Augenmerk darauf gerichtet hat, möglichst schnell, möglichst viele Menschen in Wohnungen zu bringen. Und da sind wir heute in einem Umfeld tätig, wo man sagen muss, dass sich auch eine Bewusstseinsveränderung innerhalb des Unternehmens ergeben musste in den letzten, ich würde mal sagen, 20 Jahren in etwa, wo man eben sehr viel stärker auch Marktteilnehmer ist, wo man auch in der Wohnungswirtschaft und auch als kommunal angebundenes Unternehmen von Konkurrenzsituationen ausgehen muss. Und wir müssen uns heute am Markt beweisen, wie jedes andere private Unternehmen auch. Und wir kämpfen auch um unsere Mieter und unsere Kunden. Und das geht nur über Qualität, aber zu bezahlbaren Preisen.
Treibt mich dann natürlich gleich zu der Frage, wie macht man bezahlbaren Wohnraum?
Ja, ich bin häufiger schon gefragt worden, ob es heute schwieriger oder leichter ist, als das vor 90 oder 100 Jahren der Fall gewesen ist. Also ich glaube, die Zeiten haben immer ihre Herausforderungen mit sich gebracht. Und man kann das pauschal nicht so ohne weiteres sagen, ohne selbst in der Zeit gelebt zu haben. Jede Zeit hat seine Herausforderungen. Und wir haben heute viele technische Neuerungen, die wir natürlich auch im Wohnungsbau einfließen lassen können. Allerdings haben wir es auch in den letzten Jahren mit extrem steigenden Baukosten zu tun gehabt. Viele mutmaßen ja, dass gerade die günstigen Zinsen momentan natürlich so einen Push-Faktor noch darstellen. Ich sage es immer, die günstige Zinsentwicklung hat uns sicherlich geholfen, bestimmte Dinge umzusetzen. Allerdings ist es bei Weitem nicht so, dass dadurch die steigenden oder gestiegenen Baukosten aufgefangen werden. Und das darf man eben nicht vergessen. Das heißt, die ganzen technischen Anforderungen, sei es in Richtung Energieeinsparverordnung und Ähnlichem, was wir heute erfüllen müssen, mit immer von Jahr zu Jahr schärfer werdenden Gesetzgebungen, da muss man einfach sagen, dass das zu Baukostensteigerungen führt, die durch noch so günstige Zinsentwicklung kaum aufgefangen werden können. Und wir bewegen uns in Iserlohn und auch im weiteren Umfeld in der Region in einem für Vermieter relativ schwachen Wohnungsmarkt. Das heißt, es ist eigentlich eher für die Mieter ein interessanter Markt, weil sie sich die bezahlbaren Wohnungen auch durchaus auf dem Markt aussuchen können. Man steht ständig unter diesem Konkurrenzdruck und bekommt gleichzeitig aber nicht die Mieten, die man eigentlich bräuchte, um im Neubau tätig werden zu können.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
Olaf Pestel, Sie sagten gerade, dass man ständig unter Konkurrenzdruck bezahlbaren Wohnraum anzubieten steht, gleichzeitig aber beim Neubau die notwendigen und kalkulierten Mieten nicht bekommt. Ja, und wenn man die nicht bekommt, wer fängt das auf?
Ja, wir versuchen das in Teilen dann aufzufangen, indem wir Projekte realisieren, wo wir eine gesunde Mischung versuchen hinzubekommen zwischen sozial gefördertem Wohnungsbau, frei finanzierten Wohnungsbau und durch die Mischung dieser verschiedenen Nutzungen. Also man sieht das jetzt beispielsweise in unserem allerneuesten Projekt der Waldstraße-Gerichtsstraße, die Bebauung auf der ehemaligen Wortmannbrache, wo wir also eine Kindertageseinrichtungen in das Erdgeschoss reinbringen, vierzügig, und obendrauf noch 35 Wohneinheiten setzen werden. Die Mischung macht es dann, dass wir dort in die Lage versetzt werden, dadurch, dass wir das Grundstück sehr stark ausnutzen können, also baulich ausnutzen können, weil das ist auch ein Teil des Themas, also möglichst dicht zu bebauen, sorgfältig mit der Fläche umgehen, die man in solchen innerstädtischen Quartieren hat. Das hilft uns dann dabei, tatsächlich zu Mieten zu kommen, die dann auch auf dem Markt platziert werden können.
Olaf Bestel, was ist nach 125 Jahren Bauen im Bestand, Vermieten im Bestand gemeinnützig?
Ja, jetzt kann man zunächst einmal eine steuerrechtliche Definition der Gemeinnützigkeitsbegriffs bringen. Man muss eigentlich dazu sagen, dass die Gemeinnützigkeit der Wohnungsgesellschaften schon vor vielen Jahren abgeschafft worden ist im Steuerrecht. Das heißt, wir führen heute noch diesen Begriff in unserem Titel. Dies auch sehr bewusst, weil wir damit natürlich auch eine klare Botschaft.
Ist ein Stück Leitbild.
Ganz genau. Also wir haben auch nicht unbedingt anlässlich des 125-jährigen Jubiläums, aber im Vorlauf des 125-jährigen Jubiläums einen sehr breit angelegten Leitbildprozess hier im Unternehmen durchgeführt, wo wir alle unsere Mitarbeiter auch beteiligt haben und wo natürlich auch immer die Frage im Mittelpunkt stand, wofür steht dieses Unternehmen? Und da glaube ich, dass es eigentlich von der Sprachlichkeit keinen besseren Begriff als die Gemeinnützigkeit gibt. Auch wenn jeder ihn vielleicht am Ende des Tages etwas anders für sich definiert, ist aber doch, glaube ich, auch schon eine klare Botschaft damit verbunden, eben unseren Auftrag gerecht zu werden, möglichst breite Bevölkerungsschichten mit Wohnraum zu versorgen.
Und immer wieder betont, verpflichtet er auch.
Ja, natürlich. Also es ist mit Sicherheit eine Verpflichtung, die wir heute haben, die unsere Vorgänger auch in den letzten Jahrzehnten wahrgenommen haben und die uns natürlich auch für die Zukunft verpflichtet.
Olaf Bestel, Sie als Geschäftsführer sind jetzt heute bei mir in der Sendung im Glashaus. Wir sind nach wie vor in der Bergwerkstraße 20. Wann und wie empfindet Olaf Bestel mal die Situation, dass er im Glashaus sitzt?
Wenn zu viele Projekte und Ideen gleichzeitig auf jemanden einprasseln und das Ganze möglichst schnell und am besten gestern noch realisiert werden muss, dann muss man aufpassen, dass man nicht anfängt, auch mal in die falsche Richtung zu agieren und zu schnell zu agieren. Und ich glaube, insbesondere die Entwicklung in den letzten anderthalb Jahren war sehr stark dadurch geprägt, dass wir auch, wie übrigens vor vielen Jahrzehnten auch schon mal, das Thema Flüchtlinge uns sehr stark beschäftigt hat. Der eine oder andere weiß es, wir haben ein Sonderprogramm aufgelegt bei der IGW, 50 Wohnungen für die Stadt zusätzlich zur Verfügung gestellt, neben unserem normalen Tagesgeschäft. Und daneben haben wir noch das Hansa-Haus erworben, um es für die Stadt für eine Flüchtlingsunterkunft umzubauen. Da liegen wir momentan mit der Baumaßnahme in den letzten Zügen. Also Anfang des Jahres wird höchstwahrscheinlich Bezug dann auch dieses Objektes sein von der Stadt. Und da hat man dann schon so das eine oder andere Mal das Gefühl gehabt, naja, also jetzt darf auch wirklich nichts mehr passieren, weil ansonsten bricht vielleicht das Glashaus in sich zusammen.
Olaf Bestel, heute hat sich Bauen ja auch verändert. Behindertengerechtes Wohnen, behindertengerechtes Bauen ist ja auch ein Schwerpunkt geworden. Was macht die IGW?
Wir fahren hier unterschiedliche Modelle. Also zum einen gibt es Bestandsmaßnahmen. Ganz klassisches Beispiel, also wenn Mieterinnen und Mieter plötzlich darauf angewiesen sind, weil sie alt werden, weil sie immobil werden, dass zum Beispiel das Thema Barrierefreiheit im Bad ganz häufig bei uns ein Thema ist. Da unterstützen wir bei der Einwerbung von Hilfsmitteln durch die Pflegekassen. Dort helfen wir bei der Generierung von Förderzugängen für barrierefreien Badumbau und führen dann solche Bestandssanierungen, wo es möglich ist, Badsanierungen dann auch durch, gemeinsam mit den Mietern. Das ist immer eine besondere Herausforderung, weil das immer im bewohnten Zustand der Wohnungen passiert. Andere Beispiele sind dann unsere Projekte, die wir zum Teil fahren, sei es jetzt Bestandssanierungsmaßnahmen, wo wir gesamte Objekte sanieren, wo wir uns immer wieder die Frage beispielsweise stellen, macht es Sinn, dort einen Aufzug anzubauen? Wir haben ein, ja, für mich schon ein Vorzeigerprojekt entwickelt, gemeinsam mit dem Verein Wohnprojekt 170 Grad, wo wir im Mühlentor ein Gebäude umgebaut haben für 8 Menschen mit Handicaps, wo 2 Rollstuhlfahrer mit eingezogen sind, wo wir interessanterweise keinen Aufzug angebaut haben, ja, und zwar aus wirtschaftlichen Gründen nicht angebaut haben und aus technischen, muss man dazu sagen, weil wir da nicht die Möglichkeit hatten, jede Ebene tatsächlich barrierefrei zu erschließen. Dieses Projekt funktioniert so herausragend gut, weil es dort gelungen ist, eben diese 8 Menschen zusammenzuführen und ein Angebot zu schaffen, was zwischen stationärer Unterbringung liegt und der ambulanten Pflege. Und ich glaube, so etwas hat hoffentlich Zukunft, auch wenn der Prozess, um dahin zu kommen, insbesondere die Akquise der verschiedensten Fördermittel, doch sehr, sehr zeit- und personalaufwendig gewesen ist. Und man sich da bei jedem Projekt immer wieder die Frage stellen muss, rechtfertigt der Aufwand dann auch tatsächlich das, was ich am Ende herausbekomme. Ich glaube, dass uns das im Mühlentor gemeinsam ganz gut gelungen ist. Im Neubau stelle ich immer wieder fest, wir sind dort auch im Neubau ambitioniert unterwegs. Da habe ich nur häufig das Problem, dass wir Angebot und Nachfrage nicht zum richtigen Zeitpunkt zusammenbringen können. Also an uns wird auch häufig herangetragen, Mensch, baut doch mal rollstuhlgerechte Wohnungen. Und dann machen wir das, wie am Beispiel der Rahmenstraße in der Kluse gibt es 3 rollstuhlgerechte Wohnungen. Und in dem Moment, wo die Wohnungen fertig sind, zieht kein Rollstuhlfahrer ein, weil wir diesen zeitlichen Aspekt von Angebot und Nachfrage nicht vernünftig übereinander gedeckt bekommen. Ich habe nicht die Chance, diese Wohnungen so lange leer stehen zu lassen, bis dann mal jemand kommt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube schon, dass wir auch unsere Neubauvorhaben in der Breite gut immer wieder auch im Marketing haben. Aber trotzdem gelingt es uns aus welchen Gründen auch immer nicht, da Angebot und Nachfrage so punktgenau zusammenzuführen. Und meiste Zeit ist es dann immer so, in dem Moment, wo wir vermietet haben, da kommt dann wieder jemand, der sich dafür interessiert. Also das ist noch so etwas, wo ich sage, da hätte ich noch Interesse daran, dass das in Zukunft vielleicht noch etwas passegenauer wird. Wir werden auch in der Waldstraße jetzt in dem neuen Projekt wieder rollstuhlgerechte Wohneinheiten anbieten und vielleicht gelingt es uns ja da dann auch, die entsprechenden Nachfrager für unser Objekt zu begeistern.
Vielleicht erledigt sich das Thema auch, wenn noch viel mehr Wohnungen behindertengerecht ausgestattet sind, dass dann natürlich auch die Nachfrage leichter zufriedengestellt werden kann. Sorgt sich Olaf Pestel, der Geschäftsführer der Iserlohner gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft, auch?
Wenn nachhaltig mal etwas nicht funktionieren sollte. Und deshalb ist es wichtig aus meiner Sicht, rechtzeitig genug auch immer wieder solche, ja, ich nenne es immer so Rückkopplungsschleifen mit einzubauen. Also wenn man Projekte entwickelt, Ideen versucht umzusetzen, dann ist es immer gut, wenn man zunächst einmal natürlich von der Idee oder dem Projekt überzeugt ist, aber es ist genauso wichtig, sich selbst immer wieder zu hinterfragen, ist man noch auf dem richtigen Weg? Hat man sich vielleicht von dem ursprünglichen Ziel zu weit entfernt? Ist es tatsächlich noch finanzierbar? Auch solche Fragen beschäftigen uns natürlich immer wieder. Und wenn man das als Selbstverständlichkeit in solchen Projekten praktiziert, dann gucke ich auch relativ gelassen in die Zukunft, weil ich dann weiß, wenn es mal irgendwas gibt, wo man nachkorrigieren muss, dann finden wir diese Stellschrauben, aber auch, weil wir eben mit der nötigen Aufmerksamkeit auch solche Projekte immer wieder, ja, rückkoppeln, sei es in der Belegschaft oder mit außenstehenden Experten. Und deshalb bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass uns das auch hoffentlich in Zukunft gelingen wird.
125 Jahre IGW, 125 Jahre Iserlohner gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft. Olaf Pessel, stolz?
Ja, absolut, weil wir ein Teil der Stadtentwicklung dieser Stadt sind, weil wir uns aktiv einbringen und das durchaus auch bei Themen, wo man zunächst einmal vielleicht gar nicht damit gerechnet hat, dass auch eine Wohnungsbaugesellschaft sich mit solchen Fragestellungen beschäftigt.
Am 28. Dezember 1891 war die Gründungsversammlung der Iserlohner gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft. Olaf Pestel, herzlichen Glückwunsch, alles Gute, viel Erfolg.
Ich danke Ihnen.
Und Sie zu Hause können, wenn Sie mögen, sich über die Sendung und auch über das Föloc-Programm informieren unter www.radio-iserlohn.de. Ich wünsche einen guten Abend, Ihre Charlotte Kroll.
Föloc, von Bürgern für Bürger.